Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über das Phänomen AGG-Hopping, über das ja bereits sehr viel geschrieben wurde. Im Laufe der Jahre wurde es zunehmend ruhiger um die missbräuchliche Berufung auf das AGG im Zusammenhang mit Bewerbungen auf teilweise fehlerhaft ausgeschriebene Stellen. Ein Urteil des LAG Hamm vom 5. Dezember 2023 zeigt nun eindrücklich, warum das so ist, lieber Dr. Lellay. Zunächst einmal, was ist eigentlich AGG-Hopping und wann kam dieser Begriff auf?
Das AGG-Hopping ist ein Begriff, der das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ich glaube schon vor seiner Geburt, ich hätte jetzt nicht gesagt belastet, aber doch eben fast auf die in die Geburtsstunde mitgegeben wurde. Ich finde das Timing, Herr Krabbel, für diesen Podcast deswegen so gut, weil das AGG ja dieses Jahr volljährig wird. Es gibt es nämlich 18 Jahre. 2006 ist es in Kraft getreten, jetzt haben wir 2024. Es wird volljährig, es wird erwachsen. Und das AGG-Hopping ist, um es mal so zusammenzufassen, ein Vorwurf, nämlich der Vorwurf, dass es Menschen geben soll, die mit den Vorgaben des Gesetzes, und da geht es ja vor allen Dingen um den Entschädigungs- bzw. Schadenersatzanspruch, dass die damit rechtsmissbräuchlich durch die Lande ziehen und sich bewerben überall dort und hier und da versuchen und das in einer gewissen Weise, wir werden ja gleich noch drauf kommen, zum Geschäftsmodell zu machen, den Schadenersatz oder Entschädigungsanspruch zu realisieren und die hoppen, also hüpfen dann von einem Fall zum nächsten und versuchen so Geld zu bekommen. Und das, wie gesagt, war etwas, eine Befürchtung, die das AGG schon seit seiner Geburtsstunde erdulden musste. Die Befürchtung war nicht ganz unberechtigt, vielleicht etwas hochgeschraubt, aber doch kann man sagen, nicht ganz unberechtigt.
Ja, ganz genau. Einerseits ist es nicht ganz so schlimm gekommen. Andererseits zeigt auch unser Ausgangsfall, dass es diese Menschen tatsächlich ja noch gibt oder ich würde sagen vermehrt gab. Zu unserem Ausgangsfall. Für welchen Sachverhalt ist hier ein Jurastudent, vielleicht ist das nochmal so ein bisschen die Besonderheit an dem Fall, verantwortlich, der regelrecht ein Geschäftsmodell entwickelt haben soll?
Ja, absolut richtig, Herr Krabbel. Und ich darf das ja sagen, weil ich selber Anwalt bin, beziehungsweise Jurist. Man muss auch mal in aller Deutlichkeit sagen, die etwas unrühmliche Rolle auf der Klägerseite, die Anwälte und Juristen beim AGG-Hopping gespielt haben, das ging ja hin, nicht nur hier in diesem Fall, beziehungsweise nicht in diesem Fall, aber auch in diesem Zusammenhang bis hin zur strafrechtlichen Dimension. Da gab es ja diesen berüchtigten Münchner Rechtsanwalt, der im Jahre 2022 vom BGH, vom ersten Strafsenat, dann freigesprochen worden war, nachdem er ursprünglich vom Landgericht München strafrechtlich, nämlich wegen strafrechtlich relevanter Täuschung verurteilt worden war. Das, Gott sei Dank, ist alles hier nicht unser Ausgangsfall, aber wir haben diesen Menschen aus dem Ausgangsfall, glaube ich, auch schon mal im Podcast behandelt. Das war nämlich in einem anderen Zusammenhang, als der sein Geschäftsmodell entwickelte. Und zu Recht sagen Sie ja, Geschäftsmodell, Herr Krabbel, das ist nämlich auch der Kern dieses Sachverhalts. Da gibt es also jemanden, der, etwas salopp gesagt, durch die Lande zieht und ja professionell sich bewirbt auf Stellenausschreibungen, die ja nicht ganz lege artis gemacht sind. Da gibt es also immer wieder Schwierigkeiten. Also zum Beispiel wird da ausdrücklich eine Sekretärin gesucht. Da wird also nicht geschlechtsneutral die Stelle ausgeschrieben und derjenige bewirbt sich dann darauf und im Grunde genommen kommt es ihm, das ist ja typisch für das AGG-Hopping, darauf an, abgelehnt zu werden, um dann einen Schadenersatzanspruch geltend machen zu können. Und ich finde, in dieser Entscheidung des LAG Hamm wird das so wunderbar aufgedröselt, wie man das ja so schön sagt, wie der Kläger das gemacht hat, also wie er seine Schreiben mit der Zeit immer verbessert hat, nachdem er auch Prozesse Prozesse mal verloren hatte vor Gericht, hatte ganz viele Verfahren geführt, wurde also immer besser in seinem AGG-Hopping und das wurde dann auch letztendlich als Geschäftsmodell 2.0 sogar vom Gericht so beschrieben.
Ja, ganz wunderbar. Das Problem ist oder das Ausgangsproblem ist ja möglicherweise sogar wirklich die nicht ganz optimale Stellenausschreibung von den Arbeitgebern. Aber auch schön hier zu sehen, dass der Student dann wiederum daraus gelernt hat, was er dann insgesamt vielleicht zu einer Verbesserung führen kann. Welche Entscheidung hat denn das Gericht getroffen und ist das Ergebnis, ich nehme es mal vorweg, natürlich begrüßenswert?
Ja, es ist begrüßenswert und das ist meiner Meinung nach ein Teil dessen, was wir ja auch schon gesagt haben, des Erwachsenwerdens des AGG. Das Ganze, wenn man sich das mal so über die Jahre und Jahrzehnte anschaut, war ja doch so, dass die Rechtsprechung etwas geschwankt hat. Da gab es auch Fälle, die und aus meiner Sicht auch zu Recht doch Stirnrunzeln erzeugt hatten, wie die entschieden wurden, wo also AGG-Fälle entschieden wurden, wo man an sich sagen müsste, ja, das war AGG-Hopping, aber die Gerichte haben es dann durchkommen lassen. Mittlerweile sind die Fälle meiner Meinung nach in der Überzahl, wo tatsächlich gesagt wird, nein, hier lehnen wir die Entschädigungsverlangen ab. Und genauso hat es das LAG Hamm ja hier auch getan. Die sagen nämlich, nein, das ist hier kein Entschädigungsanspruch, sondern es ist ein Rechtsmissbrauch. Paragraph 242 BGB ziehen die da ran. Die sagen also, das ist eine auf Gewinn ausgerichtete Tätigkeit, im Ergebnis dein Geschäftsmodell. Du lebst nicht davon. Du kriegst nämlich Bürgergeld, aber du machst zumindest erheblichen, untechnisch gesprochen, Umsatz mit diesen Fällen. Und deswegen denke ich, ist das begrüßenswert. Und ich glaube auch, die dogmatische Herleitung des Urteils ist gut, nämlich wenn man sich das ranzieht und sagt, über den Paragraphen 242 BGB wird es gelöst, Rechtsmissbrauch. Und genau richtig, wie Sie sagen, Herr Krabbel, eins muss man ja auch festhalten, die Ausgangslage dieser Fälle ist ja fast immer so, und hier übrigens auch, dass die Stellenanzeigen, die da angegriffen werden, und die Bewerbungsverfahren, die da angegriffen werden, die sind ja nicht 1A gelaufen, sondern da macht die Arbeitgeberin ja Fehler und da springt der AGG-Hopper dann rein.
Vielleicht fassen wir mal ganz kurz zusammen, welche Kriterien deuten denn auf einen Rechtsmissbrauch hin? Also woran wird das festgemacht konkret?
Ja, ganz konkret wird es daran festgemacht, wie die Bewerbung abläuft und da, und das meiner Meinung nach ist ja auch richtig, gucken sich die Gerichte mittlerweile ganz im Detail an, wie zum Beispiel Bewerbungsschreiben formuliert werden, wie die Orthographie der Bewerbungsschreiben aussieht, wie die Bewerbungsschreiben passen zu der ausgeschriebenen Stelle, also ob da überhaupt ein Zusammenhang besteht. Das gibt es ja auch, diese Fälle, wo es gar keinen Zusammenhang gibt zwischen der Bewerbung und der ausgeschriebenen Stelle und wie das praktisch dann wirklich auf den Einzelfall angepasst ist. Also danach wird es gemessen, ob das hier eine ernst gemeinte Bewerbung ist. Und hier will ich gerne noch mal einen Satz zitieren aus der Entscheidung des LAG Hamm. Die sagen nämlich hier in der Entscheidung, also Ihnen sei das so vorgekommen, Ihnen, der Kammer des LAG, als habe der Kläger seine Ablehnung, die Ablehnung seiner Bewerbung quasi auf einem Silbertablett präsentiert. Das heißt also, die sagen, aus deinem ganzen Vorgehen, deiner ganzen Bewerbung können wir ablesen, dass du abgelehnt werden wolltest, um danach den Schadenersatzanspruch geltend zu machen. Aber sehr, sehr kleinteilige Prüfung des Gerichts, meiner Meinung nach richtig, die gehen da richtig in die Details.
Ja, das bedeutet aber auch, dass man als Arbeitgeber relativ gut erkennen kann, dass da möglicherweise eine unseriöse Bewerbung vorliegt. Wie geht man da als Arbeitgeber vor?
Ja, absolut richtig. Die unseriösen Bewerbungen kann man erkennen und ich denke auch viele oder vielleicht sogar alle, könnte ich mir auch gut vorstellen, unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen das natürlich, die würden das sofort sehen, wenn es hier um solche unseriösen Bewerbungen ginge, wenn die das also auf den Schreibtisch oder in die Inbox ihrer E-Mail-Accounts bekommen würden. Und letztendlich ist es aber doch so, dass empfohlen wird, und wir empfehlen das in der Praxis auch immer, gerade bei den unseriösen Bewerbungen diejenigen doch zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Das ist vielleicht ein bisschen erstmal Kontraintuition, wenn man sagt, warum soll ich das machen? Es ist aber eine Vorsichtsmaßnahme. Erfahrungsgemäß, interessanterweise, kommen dann viele dieser unseriösen Bewerber zum Vorstellungsgespräch nicht. Und das wiederum kann dann die Arbeitgeberin auch heranziehen, um die Ernsthaftigkeit der Bewerbung in Zweifel zu ziehen. Also das ist also eine weitere Verteidigungslinie, die da aufgebaut werden könnte, wenn man das möchte.
Gut, dann gehen wir mal zurück auf das, ich würde sagen, Ausgangsproblem eigentlich. Welche Diskriminierungstatbestände existieren denn eigentlich? Also auf was beruft sich der Bewerber hier zu Recht oder zu Unrecht, je nachdem, die im Rahmen der Stellenbesetzung relevant sind?
Interessanterweise Interessanterweise ist es ja so, dass im Rahmen dieser Verfahren aus den verbotenen Diskriminierungsmerkmalen des Paragraphen 1 bzw. des Paragraphen 7 AGG nur, in Anführungszeichen, nur relativ wenige rausgezogen werden. Regelmäßig, und das ist ja fast ein arbeitsrechtlicher Klassiker, muss man ja leider sagen, ist es das Geschlecht, die Benachteiligung wegen des Geschlechts, aber auch die Benachteiligung wegen des Alters oder wegen der Behinderung, was auch eine Rolle spielt. Sehr bedauerlich ist so etwas wie die ethnische Herkunft. Interessanterweise, zumindest meiner Erfahrung nach, ist so etwas wie Weltanschauung dann wiederum nicht so weit verbreitet. Religion wieder doch, wenn es sich zum Beispiel um Stellen handelt aus dem kirchlichen Bereich. Da spielt das ja auch ganz häufig eine Rolle. Aber so, denke ich, kann man sagen, gibt es einen gewissen Fokus. Und meiner Erfahrung nach sind die, die ganz oben stehen bei den verbotenen Diskriminierungsmerkmalen, in diesem Zusammenhang tatsächlich das Geschlecht und die Behinderung.
Dann vielleicht einmal ganz kurz und knapp, wie formuliert man eine Stellenanzeige, die fehlerfrei ist? Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen von der Frage, also andersrum gedreht, was darf auf keinen Fall rein?
Ja, was auf keinen Fall rein darf, und das ist ja meiner Meinung nach, und Herr Krabbel, Sie hatten es ja absolut zu Recht angesprochen, Stichwort Fehler der Arbeitgeberin, die werden diesen Verfahren ja, zumindest diesen Verfahren, auch wo wir heute drüber sprechen, LAG, haben immer wieder gemacht. Die heutige Stellenanzeige, und das ist ja nicht seit heute so, sondern seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten so, muss geschlechtsneutral ausgeschrieben werden. Ja, also eine nicht geschlechtsneutral ausgeschriebene Stellenanzeige, das ist ein krasser Kunstfehler derjenigen, die mit den Bewerbungsverfahren betraut sind im Unternehmen. Passiert Gott sei Dank auch gar nicht so häufig, aber in diesen Fällen ist es eben immer wieder so. Also das muss der Ausgangspunkt sein, die Geschlechtsneutralität, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann ist es eben so, dass man sich vielleicht ein wenig zügeln sollte, wenn diese Anzeigen formuliert werden. Ich kann es absolut verstehen. Man möchte ja auch aus dem großen Urwald der Bewerbungen oder der offenen Stellen hinaus sich entwickeln, hinausstechen vielleicht, und möchte dadurch witzige und originelle Formulierungen auffallen. Aber da geht es manchmal recht steil bergab. Das sind dann diese Sachen wie das junge, dynamische Team und so weiter. Da gibt es ja überall Rechtsprechung dazu. Das heißt also, da sollte man sich ein wenig zurücknehmen, vielleicht ein kleines bisschen sachlicher sein und zum Beispiel, das ist die Empfehlung aus der Praxis, mehr darauf achten, dass man zum Beispiel auch die Vorteile der Stelle in den Vordergrund nimmt. Also das hatten wir im Podcast ja auch schon ein paar Mal gesagt, wo wir sagen, das Unternehmen bewirbt sich ja auch gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern, stellt also seine Vorteile dar und gar nicht so sehr, was man erwartet. Das muss natürlich auch da rein. Aber wenn man da den Schwerpunkt ein wenig verlagert, ist man schon weiter weg von einer möglichen Diskriminierung.
Ja, jetzt liegt die Motivation, anders zu sein oder vielleicht grenzwertige Formulierungen zu benutzen oder vielleicht sogar eindeutige Formulierungen zu benutzen, auch ganz woanders. Denn es gibt ja möglicherweise berufsspezifische Einschränkungen des Geschlechts oder des Alters. Ist das komplett ausgeschlossen oder darf ich das dann tun?
Ja, das darf ich tun. Das ist ja auch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz so vorgesehen, absolut zu Recht. Also es gibt natürlich Ungleichbehandlung, die rechtmäßig ist. Und das kann sich ergeben aus diesen, wie Sie gerade zu Recht sagen, Herr Krabbel, berufsspezifischen Vorgaben. Allerdings muss es dann wirklich auch in dem Sinne wasserdicht sein. Und die Dinge wie Alter oder Geschlecht, das ist nicht ausgeschlossen. Aber doch, wenn man sich mal so von seinem geistigen Auge vorüberziehen lässt, diese Stellen, wo das wirklich eine Rolle spielt, die sind doch relativ eng gesät oder rar gesät. Das heißt also, letztendlich ist natürlich das berufsspezifische Unterscheiden. Das kann nicht rechtswidrig sein, also AGG-widrig sein, aber es ist eine Herausforderung, das dann wirklich so auf den Punkt zu bringen.
Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt, und das ist möglicherweise auch oft der letzte Punkt dann im Bewerbungsverfahren. Wie verhält man sich mit der Absage? Was darf und was sollte nicht dort rein?
Ja, es ist leider eine Entwicklung, und das haben wir ja auch jahrelang beobachtet. Früher war das häufig so, dass zum Beispiel auch als gute Personalarbeit angesehen wurde, wenn man abgelehnten Bewerberinnen und Bewerbern ein Feedback Feedback gab, also sagte, warum denn nun hier die Bewerbung nicht erfolgreich war, also sozusagen eine Hilfestellung geben wollte, das ganz offen gesprochen, meiner Meinung nach leider auch zu Recht, wird nicht mehr oft gemacht, davon wird sogar abgeraten, nicht? Also dass man das irgendwie begründet, warum man abgelehnt hat, sondern die Tendenz geht ganz klar dahin, dass man neutral, abstrakt und höflich formuliert. Und da gibt es dann natürlich auch entsprechende Formulierungen vorgegeben. Also das kriegt man alles online, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer auch. Aber das hat dann häufig mit der Bewerbung ganz wenig nur noch zu tun und ist nur darauf gerichtet, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Das kann ich nachvollziehen, das ist der sichere Weg. Es ist schade, dass es so ist, weil dadurch letztendlich auch Leute natürlich eine Chance verpassen. Aber wir müssen es wohl so machen, um uns gegen die AGG-Hopper weiter abzusichern.
Gibt es da vielleicht die Möglichkeit, das irgendwann nachzuschieben? Also, dass man sagt, eine gewisse Zeit ist verstrichen, das kann mir nicht mehr gefährlich werden?
Ja, ich könnte mich ja drauf kommen, dass ich sage, naja, wie ist es denn mit den AGG-Klagen? Da gibt es ja im Gesetz die Fristen, innerhalb derer die erhoben werden müssen. Allerdings würde ich das nicht unbedingt tun, denn die Frage ist ja nicht, ob ich dann in der Vergangenheit irgendwas richtig oder falsch gemacht habe, sondern möglicherweise durch diese Absage dann doch noch wieder einen neuen Diskriminierungstatbestand setze. Also ich würde, wenn man sicher gehen will, davon abraten wollen. Manchmal wird es gemacht, zum Beispiel auch telefonisch, aber es ist sicherlich etwas, worüber man sich im Klaren sein muss, dass das eine Angriffsfläche eröffnen kann.
Ja, ganz klare Empfehlung. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lennart, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.